meine erste God-Story für heute ist, das war eine perfekte Überleitung. Denn das Thema lautet das Reich Gottes. Wir starten als Predigtteam gerade mit einer Predigtreihe zu unseren Kernüberzeugungen und wir steigen da ein mit dem Reich Gottes, denn aus dieser Reich Gottes Theologie heraus ergibt sich dann auch alles andere. Wenn wir also Dinge erleben, dann ist es für uns in der Vineyard ganz klar, das sind Zeichen des Reiches Gottes. Was bedeutet das denn? Im Markus 1, im Markus-Evangelium, in Vers 15 sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, glaubt an die gute Botschaft. Für uns ist es die zentrale Botschaft der Bibel. Achso, das ist mein Text. Das gehört schon nicht mehr zu. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, sagt Jesus. Und ich liebe das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist so, zack, hier sind Fakten. Jesus kam, wurde getauft und hat direkt losgelegt. Und ich finde es so spannend, wie unterschiedlich die Evangelien sind. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Andere übersetzen auch, dass es herbeigekommen ist, dass es bereits angefangen hat. Man kann da verschiedene Nuancen hinein übersetzen. Aber wenn etwas nahe herangekommen ist, dieses Gefühl von, ich kann es schon erspüren. Ich kann es schon erspüren. Wenn du ganz nahe an mir dran bist, dann merke ich was von dir. Deine Nähe hat eine Auswirkung auf mich. Ist mir kalt, finde ich schön, wenn sich jemand neben mich stellt. Es hat immer eine Auswirkung auf mich. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herangekommen. Und was meinen wir mit Reich Gottes? Jesus sagt, es ist kein Reich von dieser Welt. Also es geht nicht darum, um ein Politikum. Es geht nicht darum, Herrschaftsgebiete im Sinne von menschlicher Herrschaft abzustecken, sondern es meint die Herrschaft Gottes unter uns Menschen ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist durch Jesus für uns schmeckbar geworden, erfahrbar geworden, auch sichtbar geworden. Jesus, der zu uns gekommen ist auf die Welt. Warum? Was ist die Motivation dahinter? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gottes Motivation der Liebe. Und Leute, glaubt mir, die Motivation macht einen Unterschied. Die Motivation ist wichtig. Was ist die Motivation Gottes? Nicht, boah, so sehr hat die Welt verkackt. Bin mal umgeguckt. Dass Gott gesagt hat, oh, jetzt räume ich halt auf. Einer muss es ja machen. Hab ich halt Kehrwoche. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr ist da eine Hingabe, eine Zuneigung eines Schöpfers zu seinen Geschöpfen, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und Jesu Herrschaft, Jesu Wirken unter den Menschen war von Liebe motiviert. Wenn wir also vom Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir von sichtbar werdenden Zeichen der Liebe Gottes. Wenn wir weiter im Markus-Evangelium schauen, dann sehen wir also, Jesus kam, er wurde getauft und dann ging er nach Galiläa und in Kapernaum. Das Erste, was wir von ihm lesen, ist, dass er dort gelehrt hat und dass die Leute so richtig Momente hatten, aber dass er dann einen Menschen befreit hat von dämonischen Kräften. Und der war wohl bekannt, der ging da ein und aus. Und es ist sonst niemand auf die Idee gekommen, ihn freizusetzen. Und dann ist da Jesus und er macht einen Unterschied. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und es macht für uns einen Unterschied. Wenn wir unsere God-Stories erzählen, dann erzählen wir Geschichten der Hoffnung. Wir erzählen nämlich, dass wir die Hoffnung haben, mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Das sind Geschichten unserer Hoffnung. Es sind Geschichten unseres Sehnens. Es sind aber auch Geschichten, die Hoffnung wiederum pflanzen. Wenn wir unsere God-Stories erzählen, dann sind wir quasi wie Säleute, die Hoffnungssamen ausstreuen. Denn sie erzählen vom Wirken Gottes unter uns. Und ein Zeichen des hereingebrochenen Reiches Gottes ist, dass Gott unter uns wirkt. Damals durch Jesus, durch seine Jünger und Jüngerinnen, durch seine Nachfolger und heute durch Gott, der eingreift, aber eben auch durch uns. Das ist ja das Coole. Es ist Gott, der es macht. Nicht ich muss es machen. Aber es ist gleichzeitig Gott, der mich herausfordert, mit ihm unterwegs zu sein, damit er durch mich wirken kann. Also wir erwarten, dass das Eingreifen Gottes, wir rechnen mit seinem Handeln, wir rechnen mit seinem Reden. Und ein Zeichen für Nachfolge ist, dass wir bereit sind, dafür auch Risiken im Kauf zu nehmen. John Wimber, der nicht der Gründer der Vineyard war, ich gerne betone, John Wimber, der die Vineyard aber maßgeblich geprägt hat, hat gesagt, Faith, also Glaube, ist spelled, wird buchstabiert R-I-S-K, Risk. Also Glaube wird Risiko buchstabiert. Glaube beinhaltet immer ein Risiko. Wenn ich damit rechne, dass Gott handelt, dass Gott redet, dann möchte ich mich in diesem Raum bewegen, der natürlich übernatürlich ist. Und in diesem Raum, da gibt es immer eine große, große Spannung. Eine große Herausforderung für mich, eine große Spanne. Wir sind nämlich in diesem übernatürlichen Raum mit einem Auftrag unterwegs. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind Jesu Nachfolger, wir sind seine Jünger. Wir wollen seine Nachmacher. Seine Nachmacher sein. Nachahmer, ja. Ja, aber Nachmacher. Ich bin halt eher so der Macher-Typ. Das, ne? Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, aber Nachahmer trifft es ganz gut eigentlich. Und wir wollen das tun, was er uns als Auftrag gegeben hat. Ich glaube, in Markus 16 können wir das lesen. Dass Jesus nicht bei sich stehen blieb und nicht gesagt hat, so, ich habe fertig. Ich bin ans Kreuz gegangen, ich bin wieder auferstanden, es ist alles fertig. Wir sehen uns dann im Himmel, adios amigos. Sondern er sendet seine Jünger aus. Geht hin. Verkündet die gute Botschaft. Macht zu Jüngern. Heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus. Weckt die Toten auf. Also es ist jetzt auch mal eben kein kleiner Auftrag, den er da so mitgegeben hat. Es ist echt eine Herausforderung und deshalb ist diese Art von Nachfolge für uns ein Abenteuer. Wer liebt Abenteuer? Ich. Und ich bin da so, ja, ich liebe Abenteuer, aber nicht zu viel. Ich habe ganz gerne Abenteuer, aber in Dosen. Genau. Ich habe ganz gerne Abenteuer, aber am liebsten wäre mir das montags von 8 bis 18 Uhr. Danach habe ich bitte frei. Ja, ach, vielleicht. Und Leben mit Jesus aber, das ist die Herausforderung zu einem Leben in einer leidenschaftlichen Abenteuerlichkeit. Es ist ein Leben, das oftmals unsere Grenzen sprengt. Und das ist ein Leben, das auch oft über unsere persönlichen Möglichkeiten hinausgeht. Erinnert ihr euch an meine Anfangs-God-Story, wo ich euch von meiner Woche erzählt habe? Wisst ihr, da sitze ich dann da und ich rede mit Gott. Also naja, gut, ich flenne mit Gott in diesem Fall. Ich sage, und ringe auch mit ihm und sitze da und sage, weißt du Gott, ich will doch nicht einfach hinschmeißen, bloß weil ich hier massiv an meine Grenzen stoße. Da musst du was dazu sagen. Und Gott tut seins. Meine Grenzen aber sind auch da. Und manchmal, nee, in meiner Erfahrung relativ häufig sogar, bringt Gott mich an den Punkt, wo er meine Grenzen ein bisschen weiter stretcht. Wo er mich noch ein bisschen weiter mehr aufs Glatteis hinauslockt. Wo er mich ein bisschen weiter mehr dahin schickt, wo ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Und das ist ein Prinzip Gottes. Das sehen wir direkt am Anfang der Bibel. Da sagt er zu einem Abraham, da zieh doch mal los, Junge, in das Land, das ich dir zeigen werde. Alter Falter, dann muss man sich doch mal vorstellen, das ist, als würde Gott heute zu dir sagen, ne, dich nehme ich nicht als Beispiel, das ist für dich easy, aber warte mal, wer hat ein Haus? Tobi. Das ist, als würde Gott zu Tobi sagen, lieber Tobias, du hast da ein Haus, übrigens ein wunderschönes Haus in Lindlar, Hanglage, super Blick. Lieber Tobias, pack doch all deine 140 Quadratmeter, die du da bewohnst, in Kisten ein. Nimm deine Kinder, pack das alles in Container. Ihr werdet umziehen. Ich werde euch schon noch zeigen, wohin. Natürlich darf er seine Frau mitnehmen. Die packt er ja mit ein. Nicht in Container, die darf bestimmt irgendwie neben ihm sitzen. Um das mal in unsere Welt hineinzuziehen. Tobi, du hast da dein Haus in Lindlar. Du hast dein Leben darauf ausgerichtet. Aber pack das doch mal zusammen. Ich werde dir schon noch zeigen, wohin. Das ist jetzt ein überspanntes Beispiel. Aber Gott, dieses Leben mit Gott, bringt uns immer wieder an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten, an die Grenzen unseres eigenen Vermögens, an die Grenzen unserer eigenen Träume. Und das ist das Spannende darin, wenn wir dem Heiligen Geist diesen Raum lassen. Das ist das Abenteuerliche darin, wenn wir sagen, der Heilige Geist darf in uns wirken, durch uns wirken, damit nicht unser Reich gebaut wird, sondern damit sein Reich sich erfüllt in dieser Welt, damit es mehr Raum einnimmt in dieser Welt. Wenn wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, hey, wenn wir das ernst meinen, dann erleben wir das. Wenn wir das ernst meinen, dann geschieht das durch uns. Und das stretcht uns, das fordert uns heraus. Mitunter tut das schon auch mal weh. Und das sind Stories, die wir in der Bibel finden, Leute. Das ist Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, weh tat ihm nachzufolgen. Dass es sie herausgefordert hat. Oder warum glaubt ihr, wir lesen die Stories von einem Stephanus? Oder von Paulus, der sagt, liebe Leute, ich schreibe euch hier aus dem Gefängnis. Ist nicht schön hier, aber wir singen trotzdem. Ey, wow. Also wenn das nicht herausfordernd ist. Und ich will auch heute hier nicht in Deutschland im Gefängnis sitzen. Es ist nicht schön. Ich weiß, dass viele Leute sagen, oh, die Gefängnisse heutzutage, die sind so bequem. Nee, im Gefängnis zu sein, ist niemals schön. Aber damals möchte ich erst recht nicht im Gefängnis gesessen haben, weil das war widerlichst. Das war furchtbar. Und in solchen Situationen sitzt da jemand und erlebt dennoch das Hereinbrechen des Reiches Gottes und führt Leute zu Jesus und lebt das, was der Heilige Geist ihm aufs Herz legt. Wir leben also in so einer Spannung aus schon und noch nicht. Und Leute, die schon lang in der Vineyard sind, denken so, das ist schon und noch nicht. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist unsere Realität. Wenn wir das nicht immer wieder uns in Erinnerung rufen würden, könnten wir entweder massive Frustration erleben, wenn wir mit noch nicht konfrontiert sind, oder den totalen Überflug erleben, wenn es gerade mal super läuft. Denn wir erleben ganz oft, also ich erlebe ganz oft so Stoßzeiten. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Ich erlebe Stoßzeiten, in denen ich bete und es passiert. Wow. In denen ich für Heilung bete und es passiert. In denen ich mit Gott um seinen Geist ringe und dann ist was da und so weiter. Das sind so Zeiten, wo ich denke, boah, es läuft. Und das kann uns schon so einen Schub geben. Und gleichzeitig gibt es dann wieder die Stoßzeiten, wo ich denke, ich bete und es passiert nichts. Und Gott, du redest nicht und es ist alles herausfordernd und es tut weh und jetzt kommt noch das hinzu und bup, 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 bup. Dieses Wissen darum, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, aber eben noch nicht in seiner Erfüllung da ist, weil Jesus noch nicht wieder zurückgekommen ist, hilft mir, mit Dingen umzugehen. Es hilft mir, mich einzunorden, keine Höhenflüge zu haben, weil alle Ehre Gott gehört. Es hilft mir aber auch in Zeiten, in denen das Leben mich einfach herausfordert. In denen es einfach schwierig und anstrengend ist. Dennoch aber möchte ich immer wieder darauf schauen, dass Jesus bereits alle Macht hat. Dass Jesus bereits den Sieg davongetragen hat. Nicht in meinem Raum und Zeitkontinuum, in seinem Raum und Zeitkontinuum, aber Jesus ist der Sieger. Und wir erleben, dass Dinge geschehen unter uns. Wir erleben, dass Menschen Jesus annehmen. Nicht nur am Kölnberg, sondern auch hier in Niel. Halleluja! Wir erleben, dass Gott Menschenleben verändert. Wir erleben, dass Menschen gesund werden. Wir erleben, dass Prophetien in Erfüllung gehen. All das erleben wir schon. Und all das sind Momente der Hoffnung unter uns. Und wisst ihr, ich habe vorhin von dem Thema der Motivation gesprochen. Und wenn wir nochmal auf Gottes Motivation schauen, dann ist seine Motivation Liebe gewesen. Und Jesus fordert uns heraus, dass wir ihn so sehr nachahmen, dass unsere Motivation Liebe ist. In diesem Ganzen, wenn wir sagen, wir handeln aus Hoffnung heraus, dann handeln wir aus dieser Hoffnung heraus, die Gott uns schenkt, die wir uns nicht selber basteln können. Die unterhält da die ganze Mannschaft. Lasst mich noch mal kurz auf meinen Zettel spitzen. Wir waren bei der Motivation. Und das ist ganz oft die Herausforderung für uns. Was ist denn unsere Motivation zu handeln? Was ist denn mein Antreiber? Was treibt mich wirklich an? Und ich merke, wenn der Heilige Geist mein Motor ist, dann entstehen in mir die guten Früchte, von denen die Bibel spricht. Dann entsteht in mir Freiheit. Dann entsteht in mir Freude. Dann entsteht in mir Sanftmut. Das sind Dinge, die Leben spenden. Das sind Dinge, die aufbauen. Und wenn er mein Antreiber ist, im besten Sinne, nicht der Antreiber mit der Peitsche, mit dem Chu, sondern wenn er mein Motivator ist, wenn Gottes Liebe in mir zum Reifen kommt, wenn Gottes Liebe unter uns immer mehr zum Reifen kommt, dann bin ich zu 100% überzeugt, dass wir noch mehr von seinem Reich unter uns sehen werden. Weil Gottes Liebe uns verändert. Weil Gottes Liebe etwas mit uns macht. Weil Gottes Liebe etwas unter uns macht. Und ich glaube, wenn wir erleben wollen, dass das Reich Gottes noch mehr ausbricht, wenn wir erleben wollen, dass der Himmel sich immer mehr öffnet, dann ist es unsere Herausforderung, in diese Dreierbalance aus In, Up and Out zu gehen. Erstens ist es unsere Herausforderung, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und beim Heiligen Geist, bei Gott, da ist kein Raum für Angst. Er hat keine Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das heißt, ich kann mit all meinen Ängsten zu ihm kommen. Ich kann mit all meinen Herausforderungen zu ihm kommen. Ich kann mit meinem Schmerz zu ihm kommen. Erlebe ich immer die Instant-Veränderung? Nein. Aber ich bin mit ihm in Prozessen, die mich verändern. Das ist also das Ab. Mich wirklich in eine Beziehung zu dem dreieinigen Gott zu begeben. Danach zu sehnen, dass er mich verändert. Das Zweite ist, wenn wir dann das In haben, die Beziehungen zueinander. Leute, ich kann's nicht genug betonen, wie massiv wichtig ich Gemeinde finde. Ich stehe auch hier und habe meinen Gemeindeschmerz. Ich habe echt doofe Leute auf meinem Gemeindeleben kennengelernt. Menschen, die mir unbewusst wehgetan haben. Ich würde sagen, 99,9% dieser Leute hatten überhaupt gar nicht die Intention, mich zu verletzen. Wirklich. So wichtig bin ich gar nicht, dass man mich als Feindin haben wollen würde. Ich habe auch meinen Schmerz mit der Institution Gemeinde. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Auf theologischer Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene und. Und dennoch bin ich davon zu 100% überzeugt, dass Gemeinde Gottes Idee ist. Und dass Kirche, und da schließe ich die gesamte Kirche ein. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist zu betonen. Da schließe ich die gesamte Kirche ein. Wir umarmen und lieben den gesamten Leib Christi. Denn wir haben nicht die Weisheit mit dem Löffel gefuttert. Gott wirkt mit den Menschen, die ihm nachfolgen. Mit den Menschen, die ihn lieben und sich ihm hingeben. Und da ist es ihm relativ egal, ob die evangelikal sind, ob die in der Vineyard sind, ob die im BFP sind oder bei den Baptisten oder bei den Katholiken oder in der evangelischen Landeskirche. Gott ist mit Menschen unterwegs und wir lieben und umarmen den gesamten Leib Christi. Ich finde es aber wichtig, dass man mit Leuten im Leib Christi unterwegs ist. Denn wir haben alle unsere Flecken. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Wir brauchen einander, um uns einander die God-Stories zu erzählen, Leute. Wo sollten wir sie denn sonst hören? Internet reicht nicht, glaubt's mir. Es macht einen Unterschied, ob ich es von dir höre oder von dir oder von dir. Das, was ich im Internet lese, berührt mich nur marginal. Was ihr mir aber erzählt, das schafft Hoffnung in mir. Und ich liebe es, als Gemeinde unterwegs zu sein. Ich liebe es, in Verbindlichkeit miteinander unterwegs zu sein. Ich liebe dieses Gefühl des Wissens von wir gehören zusammen. Nicht, weil man uns zwingt, sondern weil wir es wollen. Auch da wieder, weil wir es lieben. Weil wir es wollen. Es macht doch einen Unterschied, ob ich sage, ich bin gerne mit dir zusammen, weil ich mich dazu entscheide, oder ob, naja, ich muss halt. Der Gott hat gesagt. Dann, okay, dann schön, dass der Gott dir das gesagt hat. Und das Dritte war das Out. Das Reich Gottes ist nicht für uns. Also schon auch. Aber das ist nicht allein für uns. Sondern der Heilige Geist, das ist kein stehendes Gewässer in mir. Das ist etwas, was fließen darf. Und wenn wir beten, ach komm Herr und schick Erweckung, dann bin ich wieder bei der Frage, haben wir Bock auf Abenteuer? Wer hat Lust auf Abenteuer? So. Wenn wir sagen, wir wollen die große Erweckung, da draußen sind genug Leute, die davon hören müssen, dass Jesus sie liebt. Da draußen sind genug Leute, die Fragen haben. Und das sind manchmal ganz banale Fragen. Ich gucke mich hier gerade um, doch, ich kann die Story erzählen. Sitzt letztens jemand bei mir im Generationencafé und erzählt mir, ich stehe da und sitze zwischen zwei Stühlen. Da sind zwei Menschen und die interessieren mich beide gleich. Und ich weiß nicht, für welchen dieser Männer ich mich entscheiden soll. Okay, hast du schon was da? Ja, ich war sogar schon, hab mir die Karten legen lassen. Es hilft mir nicht weiter. Ich denke nur, wow, da sind Menschen, die haben Fragen. Das sind ganz banale Lebensfragen. Und die sind offen dafür, von Jesus zu hören. Die sind offen dafür zu hören, hey, dann lass uns doch beten, dass du Klarheit findest. Die sind offen dafür zu hören, da ist jemand, der möchte dir Wegweiser sein. Wenn wir die große Erweckung wollen, dann lasst uns doch Bock auf Abenteuer haben. Und wenn wir diesen Bock nicht zwingend haben, dann können wir beten, dass Gott es in uns freisetzt. Dass Gott diese Leidenschaft in uns freisetzt. Denn er liebt diese Welt mit einer Leidenschaft, die wir uns nicht mal ansatzweise vorstellen können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat. So sehr hat Jesus die Menschen geliebt, dass es ihm wehtun durfte und dass er ans Kreuz gegangen ist. So sehr hat er sich von dieser Not berühren lassen. Und wir gehen jetzt zusammen ins Abendmahl und ich möchte, dass ihr, wenn wir das Abendmahl heute feiern, dass wir dann an mehrere Dinge denken. Erstens, so sehr hat Jesus uns geliebt, dass wir heute das Abendmahl feiern dürfen. So sehr hat er uns geliebt, dass er sich für uns hingegeben hat, als Opferlamm. So sehr hat er dich geliebt, dass er sich für dich hingegeben hat, weil er dich liebt. Nicht, weil er dich treibt, nicht, weil er dir Stress oder Druck machen möchte, sondern weil er dich liebt und dich in seine Gegenwart ziehen möchte. Zweitens, wenn wir das Abendmahl feiern, dann tun wir das natürlich als Individuum, ich vor Jesus. Gleichzeitig aber, so wie er uns seinen Leib schenkt, schenkt er seinen Leib seinem Leib. Er verschenkt sich an uns.